So, jetzt fühle ich mich so ein bisschen freier. ja, guten Morgen. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Ich glaube, ich bin das dritte Mal da, würde ich sagen, von meiner Erinnerung. Und genau, ich heiße Joanna Karlgut und leite das Projekt Buhai, von dem ihr gerade nochmal einen kleinen Eindruck bekommen durftet. Und genau, ich hatte mir das so überlegt, ich nehme euch nochmal kurz so ein bisschen im Buhai mit rein. Und das geht dann über in ein Predigtthema, was definitiv ein Ergebnis meiner letzten 6,5 Jahre vom Buhai ist. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für Buhai, es gilt nicht für die Philippinen, sondern ich glaube, das steckt für alle von uns was drin. Aber nochmal so kurz zur Erinnerung, Buhai bedeutet Leben, ihr habt es gerade da gesehen, unser Slogan bedeutet, jedes einzelne Leben ist wertvoll, also auch deins, weil Gott dir Wert gegeben hat. Und wir arbeiten auf den Philippinen. Die Philippinen stellen sich zusammen aus 7107 Einzelinseln, viele davon unbewohnt, um die eine oder andere bin ich schon rumgelaufen, also sind nicht so groß. Und ich würde euch gerne an dieser Stelle in diese Anfänge von Buhai mit reinnehmen, was Gott da getan hat, weil es war eigentlich so, dass ich mit 11 Jahren definitiv beschlossen hatte, ich werde Lehrerin. Koste es, was es wolle, ich werde Lehrerin, habe mich da durch die Höhen und Tiefen der Realschule gekämpft. In den Tiefen hat meine Mutter mich doch nochmal an meinen Traum erinnert, Lehrerin werden zu wollen. Habe aufs Gymnasium gewechselt, habe das große Latinum noch im Studium mitgenommen, so ist egal welches Hindernis, ich werde Lehrerin, ich möchte Lehrerin sein. Ich war genau da angekommen, wo ich sein wollte. Ich zog von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen und arbeitete dort an einer freichristlichen Schule und war genau da, wo ich sein wollte. Aber es fing ehrlich gesagt schon im Laufe des Studiums an, dass ich merkte, ich weiß nicht, ob du das so kennst, dass Gott so an mein Herz klopfte. So ein bisschen so, ja, vielleicht kommt da nochmal was anderes. Also ich wusste es irgendwie im Unterbewusstsein oder im Geist, aber es war wirklich sehr schwer, mich von diesem Vorhaben abzubringen. Und es wurde immer lauter und es wurde immer lauter. Und ehrlich gesagt, bevor ich an diese Schule ging, spürte ich schon, wie Gott zu mir sagte, das ist nur so ein Sprungbrett für das, wie es danach weitergeht. Also ich wusste, da kommt was, aber das ist nicht mal eben. Wenn du jahrelang jedes Hindernis auf den Weg geräumt hast, um deinen Traum zu erreichen. Und es wurde immer lauter und ich spürte, okay, Gott möchte mit mir reden. Was ich dann mache, ich weiß nicht, wie du das so machst, aber was ich dann mache, ich gehe viel spazieren, gehe viel in die Natur. Aus Friesland bietet sich dann auch oft der Deich an. Viele waren Deich gelaufen und gefragt, okay, Gott, ich weiß ja, du hast was vor, was hast du vor? Und das war nicht einfach. Ich habe viel gebetet, ich habe viel gefastet, ich wollte Gott klar hören. Ich hatte natürlich, ich weiß nicht, ob ich Angst hatte, ich würde es ja so eine innere Spannung, du weißt, es kommt was, das heißt, wenn, um was Neues greifen zu können, musst du auch was Altes loslassen. Und ich glaube, das war diese Spannung. Ich weiß, dass Gott es gut meint, aber das Vertraute loslassen, den Traum loslassen. Und es formierte sich nach wirklich Monaten von Gebet und Fasten dieser Satz in mir, manche nennen es Vision, den Traum, den Gott für dich hat. Gott hat zu mir gesprochen, geh mit dem, was du hast und bist, auf die Philippinen, frag die Menschen, was sie brauchen und du wirst sehen, ich habe bereits alles vorbereitet. Da ist jetzt eine lange Geschichte hinter. Wer die gerne mal ganz hören will, kann mich ansprechen. Ich habe darüber mal ein Seminar gehalten bei einem Festival mit allen Details. Geh mit dem, was du hast und bist, so wie ich dich geschaffen habe. Weil du bist eine göttliche Idee. Das darfst du nicht vergessen. Gott hat dich nach seiner Idee designt. Und so möchte ich, dass du gehst. Den Ort, den ich dir jetzt ausgewählt habe, das sind die Philippinen. Nö, ich sage nicht, jeder muss auf die Philippinen gehen. Für mich sollte es da auf die Philippinen gehen. Frag mal, was die Menschen brauchen. Und dann das Entscheidende aus dem Epheserbrief. Du wirst sehen, ich habe alles vorbereitet. Wir sind dafür geschaffen zu guten Werken, die Gott bereits vorbereitet hat. Das ist so wichtig, dass wir uns klar machen, mit Gott fangen wir nicht bei Null an. Also in dem Sinne von, okay, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das alles aus eigener Kraft und eigenem Wissen heraus organisieren und alleine hinbekommen. Sondern laut der Bibel hat Gott Werke vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen. Da stelle ich mich immer drauf. Ganze Buhai über. Wo sind die Werke, die du vorbereitet hast? So, Job gekündigt, Wohnung gekündigt. Meine Freundin sagte, ich glaube, du brauchst eine Website. Ich habe gesagt, wer weiß, ob das klappt. Mach das mal nicht so groß. Du brauchst eine Website, du brauchst Flyer und so weiter. Wir hatten eine Vorbereitungszeit. Wer ist wir? Ich war 25 und hatte einen Freund dabei, gerade frisch vom Abi, 18 Jahre alt. Und wir haben uns vorbereitet und ich habe gesagt, okay Gott, da gibt es zum Beispiel eine Sache, um die du dich unbedingt kümmern musst. Wenn ich mit den Ärmsten der Armen arbeiten soll, dann kann im Internet zwar stehen, auf den Philippinen würden alle Englisch sprechen, aber das stimmt ja nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Die haben ihre Landessprache und viele, viele ganz, ganz arme Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, Englisch zu lernen. Wie soll ich Tagalo lernen? Aber wenn du mich da hinschickst und du alles vorbereitet hast, dann weiß ich, du hast Wege. Ich hatte es noch niemandem erzählt. Und ich saß zwischen der 6. und 7. Schulstunde, da hatten wir eine Mittagspause, saß da am Tisch und einer meiner Kollegen setzt sich einfach neben mich. Ich hatte noch nichts irgendwie erzählt und sagt aus dem Nichts heraus, ja, meine Frau, wir wohnen ja jetzt hier neben der Schule, ne? Wir sind ja umgezogen. Meine Frau, die bringt ja gerade jemanden Tagalo bei, das ist ja die philippinische Landessprache, ne? Die bringt es gerade so einer Mädchen bei. Ich hatte es noch nie jemandem erzählt. Und ich habe ihn einfach nur angestarrt und habe gesagt, ich rufe dich nächste Woche an. Von da an habe ich dann kostenlos 2 bis 3 Mal die Woche nach meiner Arbeit fußläufig ihr Haus erreicht und habe einfach Tagalo beigebracht bekommen. Naja, das waren so kleine Begegnungen mit Gott. Nun ist es aber so, die Ausreise stand uns bevor. Wir sind ausgereist. Wir hatten am Anfang zur Zeit der Vision, April 2017, hatten wir 10 Euro und eine Vision, die ja auch irgendwie ein bisschen vage ist. Dann sind wir da ausgereist, 25, 18 Jahre alt, der andere. Und wir kommen da an und wir hatten so ein Flughafenhostel gemietet, weil ich gesagt habe, gut, wir müssen erstmal ankommen. Wir kennen keinen, wir kennen das Land nicht, wir wissen nicht, was passiert. Wir waren super müde, mir war sehr schlecht, so ein Flug, so ein langer Flug, Jetlag, das Essen, irgendwie alles durcheinander. Ich wache auf nach 2 Stunden Schlaf. Und wir waren im 28. Stock in einem echt schlimmen Stadtteil. Und ich gucke nach draußen und ich sehe die Hochhäuser. Ich sehe Grau, ich sehe Dreck, ich sehe unendlich viel Armut. Und ich schaue da raus und ich sage, okay Gott, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder du hast dich versprochen oder ich habe mich verhört, weil das ist unmöglich. Und an dieser Stelle würde ich euch bitten, das Rückblicksvideo kurz einspielen zu lassen und dann geht's weiter. Man stellt sich darauf und bekommt so dieses Vertrauen, okay, ich glaube dir. Aber kennt ihr das? Wenn es dann wirklich passiert, ist man doch sprachlos. Also ich bin gerade wieder in so einer Situation und ich weiß eigentlich, Gott ist treu und ich stelle mich die ganze Zeit darauf. Aber wenn es dann eintrifft in der Realität, ist man doch sprachlos. Und Gott hat Wort gehalten, er hat die Werke vorbereitet, wir sind da halt wirklich angekommen und wir sind jeden Tag auf die Knie gegangen und haben gesagt, du willst uns den Weg weisen, den wir gehen sollen. Du hast gesagt, die Werke sind vorbereitet, zeig es uns. Und so haben wir Tag für Tag gelebt. Das Video war jetzt vom letzten Jahr, nach 5, 6 Jahren Buhai. Und ich möchte dich hier einfach ermutigen, mit Gott setzt du auf die richtige Karte. Wenn du alles auf Gott setzt, das tut weh. Ich weine mich oft in das Vertrauen hinein. Ist nicht immer so, ja, voll einfach. Gott ist gut. Ich weine mich manchmal in das Vertrauen hinein, weil ich aber weiß, auf was für ein Fels ich baue, wenn ich auf ihn baue. Und das tut manchmal richtig weh. Das ist manchmal richtig schlimm. Aber er ist treu. Und wie ich das beim letzten Mal schon mal gesagt habe, du darfst dich trauen, deine 5 Brote und deine 2 Fische in seine Hände zu legen, weil er so gerne mit dir zusammenarbeitet. Und dann macht er aber das Wunder. Gib, was du hast, so wie er dich designt hat, wie er dich geschaffen hat. Und er ist aber derjenige, der das Wunder tut. Wir dürfen säen und er schenkt Gedeihen. Ich will dich ermutigen, dann wieder dann loszulassen, dich nicht von deinem Verstand aufhalten zu lassen, aber wachsam zu sein. Hey, was sind meine Aufgaben hier in dieser, ja, in dieser Teamarbeit mit Gott zusammen? Und an dieser Stelle habe ich euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Wir hatten eben in dem Video einmal diesen Teil Buhai Kreativ Workshop. Ich wurde letztes Jahr gefragt, wieso macht ihr jetzt gerade so viel mit Kunst oder Kreatives? Und ich habe gesagt, weißt du, bei uns ist es so, oft die Kids denken drüber nach, montags habe ich Tennis und dienstags Fußball und Mittwoch bin ich noch beim Reiten und dann beim Ballett und beim Turnen. Jetzt fängt aber die Jungscha an und da muss ich ein Hobby aufhören und ich weiß gar nicht, was ich aufhören soll. Und diese Kinder, die erleben das ganz, ganz, ganz anders. Eine Philippiner sagte zu mir, weißt du, Joanna, es ist für ganz viele Filipinos unheimlich schwer, eine nahe Beziehung zu Gott, dem Vater, aufzubauen, weil sie nicht wissen, was Kindheit bedeutet. Sie wissen nicht, was es bedeutet, auf diesen Schoß klettern zu dürfen. Viele Kinder, ich denke an eine Familie auch aus diesem Video, das Mädchen ist 8 und die Mutter ist psychisch krank und der Vater muss viel arbeiten, damit sie überleben. Also muss sie sich um die 3 kleinen Geschwister kümmern, was viel zu früh ist. Und mir ist das wichtig, neben Versorgung, gesunder Ernährung, medizinischer Versorgung, Schule, psychologischer Begleitung, geistlicher Lehre und so weiter, dass Kinder auch einfach mal Kind sein dürfen. Und dass wir ihnen Möglichkeiten schenken, kreativ zu sein, sich auszutoben. Und ich habe einen ganz wundervollen Filipino in meinem Team, der echt ein toller, toller Künstler ist. Und mit dem wir jetzt auch wieder Kreativworkshops für die Kids anbieten in den Ferien. Und einfach als kleine Erinnerung an uns habe ich euch einen Bibelvers, den er euch aufgeschrieben hat, mitgebracht. Und das wollte ich dann einfach der Gemeinde schenken. Und würde das jetzt vielleicht einfach mal dir überreichen. Und ihr überlegt dann, was damit geschieht. So. Unterschätzt nicht, was du in dir trägst, so einen großen Unterschied machen kannst, weil du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bist. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott hat dich nach deinem Ebenbild geschaffen. Und deshalb in Kombination damit, dass die Auferstehungskraft Jesu in dir lebt, kannst du über Mauern springen. So die Bibel. Ihr dürft euch total gerne noch über viel mehr informieren. Wir haben unsere neuen Karten dabei. Guckt gerne auf die Website. Die wird auch dieses Jahr nochmal neu gemacht. Soziale Medien. Wir sind auch später nochmal da. Könnt auch Postkarten von uns erwerben. Erlös geht an Buhai. Ich möchte dich aber gerne noch in etwas hineinnehmen. Ich sagte das am Anfang. Ich würde sagen, das ist wirklich auch ein Ergebnis, eine Frucht der letzten 6,5 Jahre. Ich meine, ich hatte andere Pläne, ich hatte diese Vision. Ich kannte das Land nicht und natürlich wurde ich auch oft gefragt, wieso gehst du nicht mit einer Organisation? Ich habe gesagt, das wäre leicht, aber ich habe den Eindruck, Gott hätte hier was anderes vor. Und er hat mir ganz klar gesagt, ich bin dein Organisator und du gehst mit mir. Und du wirst die Werke herausfinden, die ich für dich schon organisiert habe. Ich bin dein Boss. Und so hat Gott mich natürlich in eine Abhängigkeit von ihm gebracht. Die hätte er anders nicht schaffen können. Und ich möchte euch in eine Geschichte aus dem Alten Testament mit hineinnehmen. Und zwar habe ich extra ein sehr durcheinanderbringendes Bild eigentlich genommen für meinen Titel. Und zwar ist es aus 2. Chronik. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ich weiß nicht, ob du auch manchmal so ein Chaos hast, ob du so ein Chaos kennst. Und dann ist so dieser letzte Strohhalm. Und vielleicht sitzt du hier gerade und sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann dieser letzte Strohhalm. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ich liebe das in anderen Übersetzungen. Da heißt es auch, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Deshalb sind unsere Augen auf dich gerichtet oder trotzdem. Es sind ganz verschiedene Übersetzungen. Und ich habe es hier mal noch untermauert mit dem Titel Klare Aufgabenverteilung. Wir schauen jetzt mal in 2. Chronik hinein. Wir werden auf König Josaphat treffen und er bekommt die Nachricht, dass ein riesiges Heer anrückt. Du kannst schon mal überlegen, was ist im Moment dein riesiges Heer, was gegen dich anrücken möchte. Ich habe es uns auch noch mal hier auf die Folie geschrieben und ein bisschen verkürzt, damit es nicht zu lang ist. Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Meunitern zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldete dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom und stehen schon in Hazeson-Tamar. Das ist ein anderer Name für En-Gedi. Da erschrak Josaphat. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Die Leute von Juda kamen nach Jerusalem zusammen, um die Hilfe Jahwes zu erbitten. Selbst aus den Städten kamen sie herzu. Die Bevölkerung von Juda und Jerusalem versammelte sich im Haus Jahwes vor dem neuen Vorhof. Josaphat stand auf und betete, Jahwe, du Gott unserer Väter, du bist doch der Herr im Himmel, du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Wir schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist ja keine Kraft vor dieser riesigen Menge, die gegen uns marschiert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten deshalb unsere Augen auf dich. Weil wir nicht wissen, was wir tun sollen, deshalb richten wir unsere Augen auf dich. Mitten in der Versammlung kam der Geist Jahwes auf den Leviten Jahaziel und rief, hört her, ihr Judäer, und du, König Josaphat, so spricht Jahwe zu euch und heute zu dir. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse, denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Zis heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch, ihr müsst nicht kämpfen, Juda und Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird bei euch sein. Danach standen die Leviten von der Sippe der Kehatiter und Korachiter auf und priesen Jahwe, den Gott Israels, mit mächtiger Stimme. Früh am nächsten Morgen brachen sie zur Wüste Tekoa auf. Bei ihrem Auszug trat Josaphat vor und rief, hört zu, ihr Judäer und ihr Jerusalemer, glaubt an Jahwe, euren Gott. Dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Jahwe an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder. Preist Jahwe, denn seine Güte hört niemals auf. Auch nicht jetzt, wo das Heer anrückt, richtig? Denn seine Güte hört niemals auf. Und zu derselben Zeit, als sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe eine Falle etwas gegen die nach Juda anrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, was zu ihrer Vernichtung führte. Denn die Ammoniter und Moabiter kämpften auf einmal gegen die Bewohner vom Gebirge Seir. Als sie diese vollständig vernichtet hatten, fielen sie übereinander her und brachten sich gegenseitig um. Als nun die Judäer an die Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken kann, und sich nach dem Heerhaufen umschaute, sahen sie nur noch Leichen auf dem Boden liegen. Niemand war davongekommen. So zogen sie mit Harfen, Zithern und Trompeten in Jerusalem ein, bis vor den Tempel. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Königreiche, als sie hörten, dass Jahwe mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Von da an konnte Josaphat in Ruhe regieren. Gott hatte ihm an allen Grenzen Ruhe verschafft. Ich muss sagen, ich habe ziemlich oft in Angst, in Panik, in Verzweiflung, in Hoffnungslosigkeit, in Aussichtslosigkeit gedacht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie es dir weitergehen soll. Wie soll ich denn dieser Familie entgegentreten, dessen Junge sich gerade erhängt hat, und ich soll irgendwelche guten Worte finden? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun gegen Menschen, die da vor Ort gegen mich vorgehen wollen, die mir irgendwie auflauern? Was soll ich tun? Und ich möchte mich einfach an der Stelle nochmal fragen, was sind gerade deine Moabiter? Was ist gerade dein großes Heer, was gegen dich anrückt, was dich bedroht? Ist es vielleicht deine Angst oder deine Angstattacken, deine Scham? Sind es deine mobbenden Arbeitskollegen oder deine Kinderlosigkeit, die immer laut schreit? Deine Diagnose oder vielleicht dein Kindheitstrauma? Was sind deine Moabiter? Was ist dein Herr, was gegen dich anrückt? Und ich hatte gerade gesagt, ich habe schon oft in Angst zu Gott gerufen. Und wir sehen das hier auch, da erschrak Josaphat. Und das finde ich ganz wichtig, und das erkläre ich den Philippinos auch immer, so die erste Reaktion, wie wir Dinge wahrnehmen, die können wir eigentlich gar nicht kontrollieren. Und Jesus sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Ja, also ich sage den Philippinos immer, ihr müsst nicht immer sagen, ja, Gott ist gut, nee, meine Mutter ist zwar gerade an Krebs gestorben, aber ist überhaupt kein Thema. Nee, du darfst schon auch Emotionen zulassen. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um, wenn die Angst mich bedroht? Das eine ist, wie reagiere ich darauf, wie empfinde ich Dinge? Aber dann, was ist meine Reaktion? Und das finde ich einfach super stark hier, wie er sagt. Und er beschloss, sich an Jahwe zu wenden. Das Heer wird angekündigt, sie kommen, er erschrak, darf sein. Und das Erste ist, und er beschloss, sich an Jahwe zu wenden. Was ist deine erste Reaktion auf Angst? Wo schaust du hin? An wen wendest du dich? Und er setzt noch einen drauf und sagt, und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Es gibt ja so verschiedene Meinungen über Fasten. Ich persönlich habe schon sehr starke Begegnungen mit Gott gehabt. Während des Fastens kann jeder für sich so drüber nachdenken. Aber ich finde das echt stark. Die Bedrohung kommt. Und ich muss keinen hier fragen, ob er schon mal Bedrohung und Angst und so weiter in seinem Leben hatte. Naja, laut der Bibel ist der Teufel der Fürst dieser Welt noch. Natürlich kommt Bedrohung, natürlich kommt Angriff. Und da dürfen wir uns auch mal erschrecken. Aber was ist unsere Reaktion? An wen wendest du dich als Erstes? Und er sagt, und er wendete sich zuerst an Jahwe. Das war seine allererste Adresse. Nicht seine Berater, nicht seine Frau. Als allererstes Jahwe. Und dann sagt er, okay, wir fasten alle zusammen. Der hatte schon ein bisschen was von geistlichen Waffen verstanden. Wir fasten alle zusammen. Und ich finde es einfach absolut stark, wenn wir in Vers 6 schauen. Und er betete. Jahwe, du Gott unserer Väter, du bist doch der Gott im Himmel. Du bist doch der Herrscher über alle Reiche. In deiner Hand sind Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Ich habe dieses Jahr viel mit den Philippinos über unsere Autorität gesprochen, die wir im Gebet haben. Und dass Jesus ganz klar auch in der Bibel sagt, wir haben die Oberhand über den Teufel vom Himmel fallen sehen. Wir haben die Autorität, auf Schlangen und Skorpione draufzutreten. Da muss eine Kraft im Gebet hinterstecken. Und ich sage ihnen immer, hey, ihr dürft Gott alles sagen. Wir müssen unsere Gefühle rauslassen. Aber denkt auch immer dran, er gibt Gott die Ehre im Gebet. Und in diesem Moment, wo dieses Herr anrückt, beschreibt er, wie Gott ist. Er sagte als allererstes, das bist doch du. Du bist doch der Gott über alle Heere. Und ich habe ihm nochmal so gesagt, ey, was steckt in den Namen Jahwes drin und was sind die Namen Gottes? Gott, du bist doch Jahwe Jireh. Du bist doch mein Versorger. Ey, du bist Jahwe Rapha. Du bist mein Heiler. Du bist El Shaddai. Du bist der Allmächtige. Du hast die Berge geschaffen. Alles kommt von dir. Anfang und Ende, Alpha und Omega bist du. Du bist der Anfänger und der Vollender. So tritt er. Das ist seine Reaktion auf seine Furcht, die sein darf, auf das Herr, was Teil hier in unserem Leben ist. Aber seine Reaktion ist, ich wende mich an Jahwe. Und er spricht erstmal aus, wer ist Jahwe? Und er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und auch in deinem Herr, was anrückt in deinem Leben, was dir die Furcht über die Decke nachts kriechen lässt, ist er immer noch El Shaddai, der Allmächtige. Jahwe, der Herr, der Allmächtige, der, ja, der in Jesaja 46 sagt, ich bin der Herr und sonst gibt es niemanden. Was mir gefällt, das führe ich aus. Und wenn ich manchmal den Eindruck habe, und ich erlebe das viel. Natürlich wollen uns Leute ja Beinchen stellen und Fallen stellen. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel Boshaftigkeit erlebt. Aber dann auszusprechen, du bist der Herr. Du bist der Herr und du stehst über allem. Ich habe Angst vor diesem Herr und ich fühle mich bedroht. Und was auch immer dein Problem, was auch immer deine Sorge ist, die Kinderlosigkeit, raubt dir den Atem, deine Diagnose versetzt dich in Panik. Und trotzdem bist du der Herr. Und trotzdem bist du der Herr und sonst niemand. Niemand, denn du bist Jahwe. Und es geht weiter. Wir schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Ich finde das so cool, wie er das schon so in Realität ruft. Du wirst uns helfen. Er proklamiert das, du wirst uns helfen. Natürlich, wir dürfen das so aussprechen. Du darfst im Gebet sagen und du wirst mir helfen. Weil es steht in der Bibel als ein Versprechen, ich werde dir helfen mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, so im Gebet, im Angesicht dieses Heeres, was dich bedroht, auszusprechen, wer ist er? Und du wirst mir helfen. Ich stelle mich auf das, was in der Bibel steht. Du hast gesagt, du hast alles vorbereitet. Du hast gesagt, wir sollen wandeln in den Werken. Das heißt, du wirst mir jetzt auch den Weg zeigen, der zum Leben führt. Ich will es so ermutigen, so Gebrauch zu machen von dem Wort Gottes, euch da drauf zu stellen. Euch da drauf zu stellen. Und genau, dann unser Vers, unser Gott, willst du sie nicht richten? Wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten deshalb unsere Augen auf dich. Ich frage mich manchmal, wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre, auf so diese ganzen Dinge, wo Gott dann auch im Nachhinein so eingegriffen hat, ob es nicht immer wieder etwas war, damit ich meine Augen wieder auf den Herrn richte. Ich glaube, wir werden so schnell so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man arrogant sagen kann, aber wir denken ja schon, wir können viel und wir können durch Jesus auch viel. Aber ich glaube, oft ist es einfach so, dass Ratlosigkeit und Aussichtslosigkeit unsere Augen wieder in die richtige Perspektive bringen, und zwar auf ihn. Und zwar auf ihn. Da finde ich David auch immer super inspirierend, der auf diesen Riesen zurennt und sagt, ey, du kommst mit Lanze und Speer. Ich meine, Lanze und Speer ist nicht ohne. Ne? Der lacht ja nicht mehr darüber, aber er sagt, was steht ihm entgegen? Und dann stellt er seinen Gott entgegen und sagt, aber ich komme im Namen des Herrn. Ey, was ist das für ein Junge? Das ist ein Junge, der verstanden hat, wer Jahwe ist. Das ist ein Junge, der beim Schafehüten seine Augen auf den Herrn gerichtet hat. Dann kannst du auch auf einen Riesen zurennen. Also es ist echt meine Hochachtung. Das ist ein Junge, der hat begriffen, wer wirklich an seiner Seite ist. Finde ich richtig, richtig, richtig krass. Und es wird interessant, haben wir die hier noch? Ja. Sie kommen zusammen, ne? Sie richten auch so als Gemeinschaft ihre Augen auf den Herrn, sie fasten zusammen und dann bekommt einer ein Wort von Gott. Das nennt man ja Rema, dieses vom Geist inspirierte Wort. Es gibt Logos, das geschriebene Wort, und dann gibt es Rema, das vom Geist inspirierte Wort, dass du weißt, okay, das muss so vom Vater kommen, das vergisst du auch nicht mehr. Und dann, der Geist kommt über einen der Versammelten, habt keine Angst und erschreckt nicht, vor dieser großen Masse. Nun finde ich auch gut, dass jetzt nicht so ist, ja komm, das ist doch nichts gegenüber Gott. Nein, nein, vor dieser großen Masse. Wir haben eine krasse Bedrohung. Da ist etwas, was uns die Luft abschnürt. Denn das wird nicht euer Kampf sein. Jetzt wird es interessant. Ein König, ein Herr, und das wird nicht euer Kampf sein. Sondern es ist Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Zis heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch ihr müsst nicht kämpfen. Stellt euch auf. Tretet vor. Schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird bei euch sein. Da steckt für mich so viel drin, weil das ist ja diese Mischung aus, ihr müsst nicht kämpfen, dieser Kampf gehört Gott, und gleichzeitig müssen sie ja schon in Stellung gehen. Sie kriegen ja auch gleichzeitig schon auch einen Auftrag, weil sie sollen ihm ja doch entgegentreten. Das finde ich interessant, so diese Mischung aus, okay, Moment, du musst diesen Kampf nicht kämpfen, aber sei wachsam für die Anweisungen, die ich dir gebe. Und wenn es eigentlich macht, ist ja auch keinen Sinn. Er sagt, sie sollen nicht kämpfen und gleichzeitig sollen sie ihm entgegentreten. Aus menschlicher Sicht macht es in dem Moment keinen Sinn. Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Dann sagt mir Gott was und ich sage, es macht keinen Sinn. Es geht vollkommen gegen meinen Verstand. Deshalb hat die Bibel wahrscheinlich aufgeschrieben, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weil im Endeffekt sind sie gehorsam, sie treten dem Herr entgegen. Aber der Herr wusste die ganze Zeit schon, er wollte ihnen nur zeigen, wie er den Sieg für die Leute reinholt. Also sie waren gehorsam, sie sind diesem Herr entgegengetreten, aber Gott hat Wort gehalten. Sie mussten diesen Kampf nicht kämpfen, aber sie durften sehen, wie der Herr schon lange für sie gesiegt hat, auf sehr kreative Art und Weise. Und ich will dich ermutigen, wenn du den Eindruck hast, dass Gott dir was aufs Herz legt, dass du etwas wagst. Trotz der Angst und trotz dem Gedanken vielleicht, boah, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich soll nicht kämpfen, weil ich soll dem Herrn entgegenziehen. Ich habe gestern noch gesagt, es hört sich blöd an, aber mach's einfach. Wenn Gott es gesagt hat, der kann dem Ganzen Sinn geben. Ja, sie haben am Ende nicht gekämpft, aber sie sind dem Herrn entgegengetreten und durften sehen, wie schon der Herr den Sieg für sie errungen hatte. Also es ist echt... finde ich super beeindruckend. Denn was ist am Ende ihr Auftrag, wenn wir in Vers 20 gucken? Glaubt an Jahwe. Hier steht jetzt gar nicht, holt alle eure menschlichen Waffen raus. Glaubt an Jahwe, euren Gott. Dann werdet ihr bestehen. Ich bin im Moment in so einer krassen Schleifungsphase mit Gott. Deswegen hatte ich im Januar hier auch absagen müssen, weil Gott mich so stark für sich beansprucht hat. Und es bringt mich manchmal so an die Grenzen. Und dann komme ich manchmal wieder an den Punkt und sage, Herr, das einzige Gebet ist nur noch, was ich habe, gib mir Glauben. Und das ist auch das Einzige, was er hier verlangt. Aber manchmal verlangt mir das alles ab. Weil wenn man nichts sieht, wenn es so anders scheint, wenn die Bedrohung so groß ist, und dann ist mein Gebet, sei gnädig, Herr, und gib mir Glauben. Glaubt dann, Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Und er stellte Sänger für Jahwe an die Spitze. Sie sollen glauben, dadurch gibst du Gott die Ehre. Und sie positionierten Sänger. Und das finde ich so krass, weil sie bekommen diese Eindrücke und sie machen das. Und in demselben Moment, als sie anfingen zu loben, hat Gott die ganzen Feinde auf eine sehr kreative Art und Weise zerstört. Ich möchte darauf gleich noch mal kurz eingehen. Mich hat das am Ende auch noch mal für mich selber sehr bewegt. Im letzten Satz, Gott hatte ihm an allen Grenzen Ruhe verschafft. Deshalb würde ich Josaphat gerne fragen, was so sein Anspruch war. Ich erlebe das manchmal bei mir. Dann wünsche ich mir, dass Gott so den einen Riesen aus meinem Weg schafft. Und dann dauert es länger. Und dann wird mein Glaube noch mehr geschliffen und noch mehr herausgefordert und später hat Gott nicht nur einen Riesen aus dem Weg geschafft, sondern mir an allen Grenzen Ruhe verschafft. Aber die Währung, die ich zahlen musste, war Glauben. Ich möchte da noch mal ein bisschen persönlicher mit dir drauf eingehen. Und zwar so diese Fragen so in den Raum werfen, was ist denn deine erste Reaktion auf Ratlosigkeit, auf Angst? Und wir reagieren ja oft, also bei mir kann es sehr gut passieren, dass ich aus so einem Reflex reagiere oder aus einem Impuls. Ich kann auch impulsiv sein. Das ist manchmal gut und manchmal gar nicht so gut. Und dann merke ich so, ich möchte mir in der Ruhe Dinge vornehmen. Und sagen, okay, Joanna, Angst führt dazu, dass deine Augen auf Jahwe gehen. Bedrängung und Ungerechtigkeit, dein erster Impuls heißt, du bist still und gehst zu Jahwe und nicht, du schlägst zurück mit deiner Zunge. Das ist das Problem, wenn man auch impulsiv sein kann. Ich nehme mir vor und ich bete, dass es gelingt, dass mein erster Blick in der Stille auf Jahwe geht. Und dann ist echt so die Frage, ey, wie viel wende ich denn praktisch an? Ist die Bibel für mich nur so ein geschriebenes Wort oder was wende ich wirklich an? Die Bibel spricht von geistlichen Waffen. Sie spricht von geistlichen Waffen. Da sprechen wir vom Gebet. Da sprechen wir von der Proklamation. Das heißt, das Wort Gottes wirklich in die Situation hinein sprechen. Okay, ich stehe im 28. Stock auf den Philippinen. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich habe ein bisschen Geld in der Tasche, einen Rucksack und einen 18-jährigen Jungen dabei. Aber du hast mir das Wort gegeben. Ich werde alles vorbereitet haben. Wir wandeln, wir sind geschaffen, um in den Werken zu wandeln, die der Herr vorbereitet hat. Was haben mich für Heere in dem Moment angegriffen? Manchmal ist es nur das Herr der Müdigkeit, auch das Herr der Angst. Ich habe gedacht, das wird richtig peinlich, wenn das hier nicht klappt. Das war alles aufgegeben. Jeder schaut auf dich, aber mal sehen, ob die echt Gottes Stimme gehört hat. Und dann stehst du da und du hast den Eindruck, das ganze Herr umzingelt dich. Und das Einzige, was mich an diesem Morgen noch herausreißen konnte, war die Erinnerung, dass er mir sein Wort gegeben hat. Joanna, du bist dafür geschaffen, in den Werken zu wandeln, die ich für dich vorbereitet habe. Sprich es aus. Sprich es über die Situation. Sprich die Wahrheit meines Wortes in die Situation aus. Du willst mir den Weg weisen, den ich gehen soll. Du möchtest das. Du möchtest das. So bist du, mein Vater Jahwe, der Allmächtige. Und das ist nämlich so genau, was ich gerade schon so euch so gesagt habe, was ich so für mich auch rausgefunden habe. Ne? Es liegt ja nie daran, dass Gott nicht kann. Ihr müsst euch das mal überlegen, von welchem Gott wir hier reden. Es war wüst und leer auf der Erde und er sprach ein Wort und es wurde Licht. Ihr müsst mal überlegen, was allein sein eines Wort in Existenz rufen kann. Also wir können nicht mehr darüber nachdenken, ob er kann, wenn wir an die Bibel glauben. Das heißt, okay, Joanna, das kann nicht das Problem sein, dass er nicht kann. Er hat ein Wort gesprochen und Jesus von den Toten auferweckt und damit war der Tod besiegt. Er hat die Schlüssel zum Tod bekommen. Er hat sie aus den Händen des Teufels gerissen. Also er kann. Ich so, okay, es kann. Daran kann es nicht liegen, dass er nicht kann. Oder den Überblick oder die Kontrolle verloren hat. Und da komme ich immer wieder an den Punkt, okay, Joanna, ich möchte meinen Glauben über meinen Verstand stellen. Ich möchte meinen Glauben über meine Vorstellungskraft stellen. Weil ich möchte Dinge loslassen und nicht kontrollieren. Ich las letztens so einen Satz, das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifel, sondern Kontrolle. Da musste ich drüber nachdenken. Ich dachte, ouch. Ah ja, stimmt. Da ist noch jemand, der hat ganz viel mehr im Blick als ich. Aber kennt ihr das, so diese fehlende Vorstellungskraft, ist ja auch Verstand. Wie soll das gehen, jetzt mal ganz ehrlich, Jahwe? Ich soll Sänger positionieren zu Beginn, ich soll nicht kämpfen, soll aber dem Herr entgegenziehen. Das ist ein riesiges Heer, wir müssen unsere Waffen schärfen, wir müssen das auffahren, was wir haben. Nein, ich möchte, dass ihr glaubt. Dass ihr die Sänger positioniert, dass ihr den Lobpreis anwendet als euren Schutz und eure Waffe. Und dann werdet ihr sehen, wie ich siegen werde. Ja, aber wir sollen dem Herrn entgegenlaufen. Mach, was ich dir sage. Du läufst dem Herrn entgegen, damit du dann sehen kannst, wie ich schon gesiegt habe. Fehlende Vorstellungskraft. Und mein Gebet ist immer wieder, sei mir gnädig und gib mir Glauben. Denn das Problem bist nicht du mit deiner Allmacht. Und ich finde es total krass, dass ja im Endeffekt diese ganzen Strategien, die Josaphat durch Propheten, durchs Fasten, durch Gebet und so weiter bekommen hat. Alles, was sie da machen, hatten am Ende gar nichts mehr mit dem Kampf an sich zu tun. Das Herr kam, er erschrak, er richtete seinen Blick auf Jahwe. Und dann im Endeffekt, was sie gemacht haben, das hatte mit dem Kampf an sich gar nichts mehr zu tun. Eigentlich ging es nur darum, dass sie sich raushalten sollen. Und Jahwe, Gott, neu erleben sollen und dürfen im Kampf. Und ich habe mich jetzt nach gefühlt sechseinhalb Jahren Kampf gefragt, was passiert denn, wenn Gott sagt, hey, da ist ein Herr, da ist ein Kampf, aber das Erste, was du tun sollst, ist deinen Blick auf mich zu richten. Was passiert denn in der Gegenwart Gottes unter diesem Druck von Kampf, unter diesem Druck von Bedrohung? Ich habe uns einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir über die letzten Jahre aufgefallen sind. Es ist nämlich einmal dieser Perspektivwechsel auf die Situation. Und das ist mir was extrem Wichtiges geworden. Wisst ihr warum? Spätestens ab der Geschichte, als Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Wir müssen mal überlegen, die Jünger wurden bedroht. Von Wind und Wellen. Abgesehen davon, dass Jesus mal eben auf dem läuft, was die Jünger bedroht, ist die erste Wahrnehmung der Jünger, da ist ein Geist. Jesus läuft auf dem, was die Jünger bedroht. Er will sie retten, er ist Herr über Wind und Wellen. Und was nehmen die Menschen wahr? Das ist ein Geist, das ist eine weitere Bedrohung. Wisst ihr, was ich euch sagen will? Du musst manchmal genau hinschauen, und dir von Gott die Situation erklären lassen. Weil aus Vorerfahrungen, aus Ängsten, schließen wir so schnell so ein Urteil. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall das. Das muss ich jetzt auf jeden Fall so machen. Aber ich sehe in der Bibel immer und immer mehr, dass Gott sagt, schau auf mich. Schau auf allererstes auf Jahwe. Jesus selbst ist die Wahrheit. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Und der Teufel ist der Lügner. Das heißt, halte inne in deiner Bedrohung, in deiner Ratlosigkeit, in deinem, was soll ich als nächstes entscheiden, wie soll ich dem Menschen entgegentreten, wann soll ich sprechen und wann soll ich schweigen, damit die Wahrheit selbst, Jesus, mit dem Geist der Wahrheit, dem Heiligen Geist, dir erklären kann, was da eigentlich gerade in der Situation passiert. Die Jünger dachten sofort, das ist die nächste Bedrohung, das ist ein Geist. Nee, das ist deine Rettung. Nur ihr seht, wie schnell wir getäuscht werden können, wenn wir in der ersten Annahme in uns folgen. Ich schaue auf Jahwe in meiner Bedrohung, in meiner Ratlosigkeit, in meinem Schmerz und ich lerne die geistlichen Waffen kennen. Die geistliche Waffe zum Beispiel laut der Bibel Lobpreis. Lobpreis ist Schutz und Waffe zugleich. Wir denken an Jericho. Ihr lauft da immer wieder um die Stadt rum und ihr macht Lobpreis. Und du denkst so, das ist vollkommener Wahnsinn. Das ist total bescheuert. Nein, es ist anscheinend ziemlich kraftvoll und so, wie Gott arbeitet. Lobpreis reißt Mauern ein. Lobpreis ist Schutz und Waffe zugleich. Geistliche Waffe, das Gebet. Ich habe als Beispiel mal Weisheit hingeschrieben. Ich weiß noch so viele Momente, wo ich echt mich habe an der Wand so runtergleiten lassen und habe gesagt, ich war noch nie so verzweifelt bis jetzt. War ich bestimmt, das denkt man immer in dem Moment. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich entscheiden soll. Ich bin so überfordert. Ich kenne die Kultur nicht. Wie hat dieser Arzt das gemeint und was denken die Eltern? Und ich muss ja auch verantwortlich umgehen mit den Ressourcen. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch nicht weiß, was er tun soll, um nach dem Willen Gottes zu handeln, dann soll er Gott um seine Weisheit bitten. Und Gott, der gerne hilft, möchte ihm sie gerne geben. Ne, dass ihr seht, es kommt eine Bedrohung, wir haben Angst, wir fühlen uns hoffnungslos, das darf sein, wir dürfen Dinge empfinden, aber was ist unsere erste Reaktion? Blick auf Jahwe. Gott, du siehst die Situation, du hast das große Bild, du bist El Shaddai, der Allmächtige. Gib mir deine Perspektive, damit ich die Situation richtig einordnen kann. Okay, ich habe so viel Angst und Emotionen, ich gehe direkt in den Lobpreis. Das ist bei mir oft so, ich schütze mich auch im Lobpreis. Ich spreche dadurch auch die Wahrheiten in meine Situation hinein. Und ich gehe in das Gebet zum Beispiel, um Weisheit und Wegweisung zu bekommen. Wir haben die Waffenrüstung. Ich hatte gerade schon mal von Proklamation gesprochen. Ne, Abendmahl haben wir, Fasten. Da gehst du ja auch so deinen Weg, was Gott dir aufs Herz legt. Aber ihr seht, und ich frage mich, boah, was steckt da für ein Geheimnis hinter? Weil die sagen so klar, du brauchst diesen Kampf nicht zu kämpfen. Aber ich will dich ermutigen, in welcher Situation du auch gerade bist, lass Gott deinen Kampf kämpfen. Aber sei du nicht passiv, sei passiv in diesem Kampf, sei aktiv in deinem auf ihn schauen. Lass ihn deine Situation erklären. Und was passiert, wenn wir auf Jahwe schauen? Abgesehen von all diesen Dingen, die an seinen Füßen passieren, werden wir immer mehr in das Bild verwandelt, was er sich eigentlich bei uns gedacht hat. Denn laut der Bibel werden wir ihm immer ähnlicher durch seine Herrlichkeit, wenn wir Zeit in seiner Herrlichkeit verbringen. Da steckt so, ich finde, da steckt so viel drin in diesen Bedrohungen, in Kampf. Und ich finde es so, also so imponierend, so krass. Josaphat und sein ganzes Heer hatten am Ende gar nichts mehr mit dem Kampf an sich zu tun, aber es ging um eine Gottesbegegnung. Es ging um eine Erfahrung, wie Gott arbeitet. Und am Ende hat er sie belohnt. Sie waren gehorsam, sie sind dem Herr entgegengetreten. Ich soll doch nicht kämpfen, tritt dem Herr entgegen. Ich habe Angst, tritt dem Herr entgegen. Weil Gott wusste schon, ich will euch doch einfach zeigen, dass ich euch den Sieg geschenkt habe. Das ist nämlich die Überschrift von diesem Text, den ich bewusst am Anfang noch nicht eingeblendet hatte. Gott schenkt Josaphat den Sieg. Aber in diesem, hier ist die Bedrohung zu, Gott schenkt ihm den Sieg, ist eine Zeit von, ich richte meine Augen auf Jahwe. Es ist eine Zeit von, ich lerne Jahwe im Kampf kennen. Es ist eine Zeit von, ich höre genau hin und ich gehe, wenn er sagt gehen, und ich stoppe, wenn er sagt stopp, und ich gehe auch mal einen Schritt zurück, wenn er sagt einen Schritt zurück. Während ich ihm Lob gebe, weil er verdient immer das Lob. Das ist alles passiert zwischen da ist die Bedrohung und er schenkt ihnen den Sieg. Aber sie hatten viele Aufgaben. Aber mit dem Krieg an sich hatten sie am Ende nichts zu tun. Und ich will dich ermutigen, vielleicht sitzt du ja gerade ein bisschen in einer absoluten Situation von Ungerechtigkeit. Oh, ich hasse Ungerechtigkeit. Aber ich möchte dich ermutigen und dich so mit dieser Widerstandskraft segnen, nicht mit menschlichen Waffen zurückzuschlagen, mit deiner Zunge, mit dem, ja, das steht mir jetzt aber mal zu. Versuch ruhig zu bleiben, die Ungerechtigkeit auszuhalten, als allererstes in die Stille zu gehen zu Jahwe und ihm die Möglichkeit zu geben, dich auszurüsten für die Situation und dir die Situation zu erklären. Im Endeffekt möchte er dir begegnen. Ich habe gestern Nachmittag zu meiner Freundin gesagt, meine Umstände sind nicht besser geworden als vor 4 Monaten. Aber die Erkenntnisse, die ich von Gott über die Situation bekommen habe, haben so viel zugenommen, dass es mir damit so viel besser geht. Und es tut immer noch so weh. Aber die Worte, die Erkenntnisse, die Perspektive, die ich von Gott bekommen durfte, in all dem Schmerz, in all der Bedrohung, in all der Unklarheit, die wurden so viel mehr, dass es mir dadurch besser geht. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel meint mit, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das der Herr ihm gibt. Und wenn man in die Urfassung guckt, ist auch dieses Wort wieder dieses Rhema-Wort, von dem ich eben gesprochen habe, das vom Geist inspirierte Wort, das persönliche Wort, was an dich gerichtet ist, damit du durch diesen Kampf kommst. Also wir fassen nochmal zusammen. Da ist Bedrohung und Emotionen dürfen sein. Aber wir wollen uns vornehmen, die erste Reaktion ist, was Josaphat gemacht hat. Und er wendete sich an Jahwe. Wir schauen auf Jahwe. Wir sind still. Wir schauen auf ihn und wir bewegen uns, wenn er sagt, geht. Und wir warten, wenn er sagt, warte. Wir gehen zurück, wenn er sagt, geht zurück. Er verdient immer das Lob. Immer. Das ändert sich nicht. Ihm gebührt immer das Lob. Im Lobpreis steckt eine super krasse Kraft. Wir machen auch mal Dinge, die vielleicht ein bisschen unlogisch scheinen, weil die Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken und verlass dich nicht auf deinen Verstand, denn Gott ist allmächtig. Und ich möchte einfach schließen mit dieser Perspektive, wenn Jesus sagt, ey, alle, die mühselig und beladen seid, kommt ihr zu mir, ich will euch Ruhe geben. lernt von mir, was passiert. Mühselig und beladen, vielleicht kommt ein Herr. Er sagt, ich will dir Ruhe geben, komm. Da ist ein Herr, ich weiß, ich kenne deine Gegner, setz dich mal an meine Füße. Ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte aber, dass wir hören immer, oh, ich will dir Ruhe geben, ja, und lern von mir. Da ist ein Herr, ich bin mühselig und beladen. Jesus sagt, komm zu mir, ich gebe dir Ruhe. Und in der Zeit, wo ich in Vollmacht mich um deine Feinde kümmere, darfst du in Ruhe von mir lernen. Denn der Vers, bevor Jesus sagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, da heißt, da sagt er nämlich, der Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. In deinem Krieg, in deiner Bedrohung, in deinen Ängsten, hol dir die Ruhe an seinen Füßen ab. In der Zeit, wo er sich in Vollmacht um deine Heere, die dich bedrohen, kümmert, darfst du von ihm lernen, ihn mehr kennenlernen und du wirst stärker daraus gehen, als du reingegangen bist. Amen.